Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wer zahlt gerne Steuern? Ich hatte jetzt gar nicht direkt mit der Antwort gerechnet, aber gleich habe ich gesehen, zumindest eine Person hat sich gemeldet und ganz ehrlich, ich würde meine Hand auch gleich recken, zumindest in Deutschland zahle ich gerne Steuern, weil ich auch weiß, was ich davon habe. Und ich froh bin, dass es so einen Staat gibt, der mir auch in vielem Ordnung und Sicherheit gibt. Aber die große Frage ist wirklich, ist das auch etwas, was dem Willen Gottes insgesamt entspricht, auch wenn der Staat vielleicht etwas tut, was gar nicht so mir einleuchtet als christlich, wenn auch Ziele verfolgt werden vom Staat, egal welcher das jetzt ist, wo ich sage, das ist gar nicht so, wie ich Gottes Willen einschätze, wie sich das für mich als plausibel darstellt. Was will Gott? Soll ich Steuern zahlen? Und ja, wie ist das insgesamt mit den Steuern? Jesus hat das ganz einfach gemacht. Er hat dann den Silbergroschen rausgenommen oder sich geben lassen wahrscheinlich. Silbergroschen, eigentlich ist es kein Groschen gewesen, Silberdenar voraussichtlich. Ein Silberdenar, naja, das war so ein Tageslohn von einem ganz einfachen Tageslöhner. Also mindestens ein Fuffi, wahrscheinlich eher ein Hunderter, aber ich hatte gerade keinen zu Hause. Damit hat Jesus das deutlich gemacht. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Klingt einfach. Er hat auch nicht gesagt, man soll also gleich alles dann dem Kaiser wieder zurückgeben, wenn man was bekommen hat. Also nicht den ganzen 50er, sondern wahrscheinlich dann ein Teil davon. Aber es ist klar, die Aussage zahlt Steuern. Wenn der Staat das verlangt, zahlt Steuern. Und bis heute ist das auch die Rechtfertigung mit dafür, dass auch Christenmenschen Steuern zahlen und natürlich abgeleitet davon, auch von dem zweiten Teil, gibt Gottes, was Gottes ist. Auch, dass wir Kirchensteuern zahlen oder freiwillige Abgaben, Kollekten oder auch uns ehrenamtlich einsetzen. Heute hätte das Jesus schwerer mit diesem Beispiel, weil hier ist nichts mehr drauf mit irgendeinem Bild von einem Kopf. Also alle, die sich noch an die D-Mark-Zeiten erinnern, da gab es schon ein paar Münzen, ne? Und auch ein paar Scheine, da war da noch was drauf. Bei Euro ist es abgeschafft worden. Ich bin sicher, Jesus hätte was anderes gefunden als wunderbar einleuchtendes Beispiel, dass, wo wir das mitbekommen, auch, das ist klar, das ist des Kaisers oder der Regierung, aber hier ist kein Olaf Scholz drauf, kein Christian Lindner, kein sonst was, da sind dann eher Gebäude drauf. Es geht hier um einen Teilbereich der Frage nach Kirche und Staat oder Glaube und Staat. Und es gibt einen Text in der Bibel, der ist noch schwieriger zu verstehen, zu interpretieren, als der, den wir eben gerade gehört haben aus dem Matthäus-Evangelium. Das mit Steuern zahlen, dass wir auch als Christenmenschen Steuern zahlen sollen, ist vielleicht für einige schon unliebsam, wie gesagt, ursprünglich so, also von der Emotion her, gerne Steuern zahlen, naja. Aber was Paulus geschrieben hat an die Römer, das hat vor allem über die Jahrhunderte unheimliche Auswirkungen gehabt auf das Verhältnis der Christenmenschen zum Staat. Er schreibt im Römerbrief Kapitel 13, jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen. Und ich glaube, da gibt es gleich ein doppeltes Problem, was man damit haben könnte. übrigens diese Fragestellung mit diesem Text auch, das habe ich mir nicht ausgesucht für den heutigen Sonntag, das ist in diesem landeskirchlichen Kalender sozusagen mit Bibeltexten, ist vorgegeben worden, schon vor vielen Jahren ausgesucht worden und in diesem Jahr passt es besonders gut zwischen Reformationstag und auch die bedeutende Wahl in den USA am Dienstag. Also aber wie soll sich jetzt Kirche oder ich mich als Christmensch zur Politik verhalten? Was entspricht meinem Glauben? Was entspricht Gottes Willen? Und zwei Herausforderungen sehe ich zumindest jetzt bei diesem ersten Satz. Jeder Mann soll sich der Obrigkeit unterordnen, so hat es Luther übersetzt. Jeder sei den staatlichen Behörden untertan. Erstmal persönlich, ähnlich wie die Frage mit den Steuern, wer ist gerne irgendwo untertan oder ordnet sich unter? Ich gehe davon aus, die meisten Menschen werden erstmal sagen, nee, also erstmal so grundsätzlich unterordnen ist nicht mein Ding. Ich weiß, muss sein, man hat vielleicht einen Chef oder ne, man muss irgendwie dann doch mal irgendwo was tun, weil einem Gewalt angedroht wird und muss sich dann unterordnen, aber prinzipiell Unterordnung. Wir wollen ja unsere Rechte und unsere Freiheit. Auch in der Corona-Zeit, da haben wir doch vieles erlebt, wo auch viele Menschen gesagt haben, ich möchte mich da einfach nicht unterordnen unter diese ganzen Verpflichtungen, die kamen. Ständig, zeitweilig war das so, jeden Tag kam eine neue Verordnung. Entweder aus Hannover oder gleich was vom Bund her. Und so sollte man sich dran halten, weil sich das jemand anders ausgedacht hat. Egal, ob das einem selber einleuchtet oder nicht. Das ist die eine Frage, die sich mir gleich stellt, wenn ich so etwas höre, ich soll mich bei jeder Mann, jeder Frau, also auch ich, soll mich dann unterordnen den staatlichen Behörden. Und das zweite ist der Gedanke, der bei mir gleich kommt, aber was ist, wenn es ein Unrechtsstaat ist? In Deutschland kann man ja geteilter Meinung sein, ist das immer richtig, was von der Regierung kommt. Aber in anderen Ländern, da stellt sich für mich die Frage gar nicht, da weiß ich ganz genau, ganz vieles oder fast alles, von was dann von oben kommt, ist etwas, was ich als Unrecht bezeichnen würde. Spätestens, wenn wir daran denken, eine Zeit in Deutschland, vor um die 80 Jahre, Dritte Reich, wenn alles da dann von oben kommt, ist das dann auch in Ordnung? Oder müsste man nicht sagen, da wird Macht missbraucht und deswegen ist dem nicht zu folgen? Um diese ganzen Fragen auch zu beantworten oder da eine Spur zu legen, muss ich doch etwas ausholen und ich lese lieber den ganzen Text. Römer 13, die Verse 1 bis 7. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen, denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das heißt, wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Wer Gutes tut, hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat nur wer Böses tut. Wenn du die Staatsgewalt nicht fürchten willst, musst du das Gute tun. Da wirst du sogar Anerkennung bei ihr finden, denn sie steht im Dienst Gottes. Und das kommt dir zugute. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie steht im Dienst Gottes und vollzieht seine Strafe an dem, der Böses tut. Daher seid ihr verpflichtet, euch unterzuordnen. Nicht nur aus Angst vor Gottes Strafe, sondern auch, weil euer Gewissen das fordert. Deshalb zahlt ihr auch Steuern. Denn es sind ja eigentlich Beamte Gottes, die sie eintreiben müssen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Achtung zusteht, dem erweist Achtung. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Worum geht es ganz konkret bei den Beispielen, die Paulus hier auch nennt? Es geht im Prinzip um zwei Dinge, Steuern und Zoll. Und wenn man sich dann die griechischen Worte anguckt, dann merkt man auch ganz schnell, es geht wirklich um Zolleintreiber, es geht um kleinere staatliche Behörden. Es geht nicht um den ganzen Staat, nicht gleich um das ganze Imperium Romanum. Es geht um praktische Fragen, es geht um Verwaltungsaspekte, könnte man auch sagen. Die ersten Christenmenschen in Rom, er schreibt ja an die Gemeinde in Rom, also im Zentrum des römischen Imperiums, die Gemeinde sollte sich nicht abspalten von all dem, was der Staat ist und sich absondern, sondern sie sollte, man kann auch sagen, mitspielen. Ganz normal als Bürgerinnen und Bürger sollten sich die ersten Christenmenschen verhalten, ihre Steuern zahlen, Zoll zahlen, wenn sie handeln mit Waren und also das machen, was der Staat fordert. Es geht Paulus nicht um eine gesamte Staatstheorie. Glücklicherweise auch für mich jetzt mit der Predigt, weil dann müsste ich nämlich wahrscheinlich, ich glaube, da würden wir alle noch bis morgen hier sitzen. Wenn wir nämlich jetzt die ganze Staatstheorie ausbreiten müssten und die gesamten Aspekte Christenmensch und Staat beleuchten müssen. Das würde durchaus viel länger dauern. Viele, viele Aspekte, wie zum Beispiel für Christenmenschen dürfen sie Militärdienst leisten. Zu der Zeit des römischen Kaisers eine Riesenfrage, denn das war Kaiserkult. Der Kaiser wurde verehrt wie ein Gott. Und können Christenmenschen also dann auch den Kaiser wie ein Gott huldigen, wenn man sich doch dem Gott als Vater, Sohn im Heiligen Geist zugehörig fühlt und ihn loben und preisen will? Aber diese Fragen werden ja alle gar nicht angesprochen. Es geht um eigentlich so banale Dinge wie Steuern und Zoll. Paulus legitimiert nicht die kaiserliche Gewalt insgesamt. Das wurde allerdings in den Jahrhunderten später ganz oft genau in diesen Text hineingelesen. Da hat man das gleich mitgedacht und hat nicht gedacht an kleine römische Behörden, sondern an das ganze Große und auch nicht nur an den römischen Staat, sondern immer an das System, wo man gerade gelebt hat. Und sei es ein Naziregime. Paulus legitimiert also auch nicht die Nazis oder Putin oder wen auch immer. Nein, im Gegenteil, er sagt auch, dass die jeweils Herrschenden, das System, ist von Gott eingesetzt. Das heißt, Gott steht drüber. Auch die Lieder, was wir am Anfang gesungen haben, auch mit dem Medley, das kannte ich noch gar nicht so in dieser Kombination, wunderbar, das war genau das, Gott als Oberster. Und Gott hat dann die Regierung quasi eingesetzt. Das ist die theologische Aussage von Paulus. Und er tut etwas, was zur Zeit des Römischen Reiches also eigentlich ungehörig war, denn wer war da Gott? Der Kaiser. Also hätte es da eigentlich schon einen Hinweis auf einen großen Konflikt. Der Staat, die Behörden haben für Paulus eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen. Sie müssen für Recht und Ordnung sorgen. Das war für ihn unangefochten, das war auch ganz normales jüdisches Denken. Der Staat ist eingesetzt, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Das ist die Aufgabe. Und letztendlich soll der Staat dem Guten dienen. Das kommt auch in dem Text vor, in den Worten, die ich eben gelesen habe. Für Paulus ist das die Aufgabe des Staates, als Dienerin Gottes für das Gute auch zu sorgen. Lange sind aber die Worte von Paulus für den Missbrauch von jeglicher Staatsgewalt missbraucht worden. Und auch die Kirchen oder die Kirche hat sich über lange Zeit hinweg dem gerne angepasst. Man muss all das machen, was von oben kommt. Weil, kommt ja quasi direkt von Gott. Weil Paulus das so geschrieben hat. Er hat es nicht ganz so gemeint. Jedenfalls, wenn man sich die Worte anguckt, die er dafür benutzt hat. Paulus ruft nicht zum blinden Gehorsam auf, alles zu tun, was dann die Regierung gerade so sagt. Nur leider zeigt er die Grenzen der staatlichen Macht nicht auf. Es würde mir und es würde uns allen wahrscheinlich viel einfacher fallen, wenn Paulus da doch ein bisschen was zugefügt hätte, zumindest als Fußnote. Und geschrieben hätte, das gilt nicht bei staatlichem Missbrauch. Oder ich meine damit nicht, dass der Kaiser alles einfach anordnen kann. Wenn wir auch dran denken, was Paulus später passiert ist. Ich glaube, er hätte es später anders geschrieben. Wir dürfen nicht vergessen, was er geschrieben hat an die Gemeinde in Rom, war vor der Verfolgung der Christinnen und Christen. Wir denken immer so, ach, zur Zeit von Jesus, sie sind alle verfolgt worden, das war immer alles ganz schlimm und Nero und so weiter. Nee, das war viel später. Also mit Nero nicht so viel später, aber nachdem Paulus auch umgebracht wurde, durch den Staat. Ich gehe davon aus, Paulus hätte die Worte auch anders geschrieben, wenn er das schon im Blick gehabt hätte. Er hätte zumindest darauf hingewiesen, es gibt auch den Missbrauch staatlicher Gewalt. Wie ist das Verhältnis heute von Kirche oder Kirchen, muss man ja besser sagen, zum Staat oder auch von mir aus als einzelner Person? Wir leben nicht im römischen Imperium. Gott sei Dank. Wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, wo wir auch gar nicht sagen können, nur die da oben, sondern wir sind ja Teil davon. Wir können selber mitwählen. Auch wenn immer wieder das bezweifelt wird, wie viel die einzelne Stimme ausmacht. Aber das ist etwas, was zur Zeit von Paulus undenkbar war, dass man die Regierung mit aussucht. Paulus kannte als Person selber keine Demokratie. Wir können mitbestimmen, wer uns regiert, können natürlich auch voll daneben liegen, können uns auch noch so viel ärgern über eine Regierung, wie viele das im Augenblick auch tun. Aber es gibt keine klare Ober- und Unterordnung mehr, wie zu der Zeit von Paulus. Und so können wir den Worten von Paulus heutzutage auch einfacher folgen, selbst wenn wir nicht all das jetzt im Kopf haben, was ich alles erzählt habe. Es ist viel einfacher, den Worten zu folgen. Wir halten uns das, was die staatlichen Behörden sagen, weil wir nicht in einem Unrechtsstaat leben. Da gibt es sicherlich mal einzelne Dinge, die uns nicht passen, aber insgesamt werden wir nicht verfolgt, werden für unseren Glauben eingesperrt, werden unserer Freiheit beraubt. Aber was ist nun, wenn der Staat wirklich seine Macht missbraucht? Das kann ja auch in Deutschland wiederkommen. Ich habe vorhin die Wahlen in den USA angesprochen. Auch da, wenn man einen Kandidaten hat, der androht, alle, die vorher gegen ihn waren, nachher zu bestrafen und zu verfolgen. Also was ist, wenn man einen Staat hat, wo man richtig unter Druck kommt, wo es keine Freiheit gibt, auch keine Meinungsfreiheit, wo man in Sorge leben muss, dass man auch seinen Glauben nicht frei leben kann, dass man nicht das sagen kann, was man möchte, wo es ja keine die Menschenrechte nicht umgesetzt werden, nicht eingehalten werden. Dann ist die Rolle von Kirche eine andere als das, was auch im Text hier von Paulus direkt steht. Da ist es eher das, was wir von den Propheten aus dem sogenannten Alten Testament kennen, was wir von Jesus kennen, nämlich prophetisch zu reden und zu handeln, auf Gerechtigkeit und Freiheit hinzuweisen und mahnende Worte zu finden gegenüber dem Staat. Das geht natürlich über Römer 13 hinaus. Und wir müssen wirklich gucken zu Propheten wie Amos, der die soziale Ungerechtigkeit zu seiner Zeit angeprangert hat. Oder denken wir an die Jesusworte, ob nun in der Bergpredigt oder an vielen, vielen anderen Stellen, die sich auch als deutliche Kritik am herrschenden System verstehen lassen. Jesus, der sich immer eingesetzt hat für die Armen, die Kranken, die Ausgegrenzten, die leiden mussten unter dem damaligen System. Und so gibt es letztendlich immer einen Spagat für uns Christenmenschen zwischen dem Respekt für eine Regierung und dem Wirken hin auf Gerechtigkeit und Frieden und Freiheit, was auch dem christlichen Anliegen entspricht. Ein Beispiel, das, glaube ich, ganz schnell einleuchtet, ist Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, sicherlich den meisten oder uns allen hier bekannt, der unheimlich damit gerungen hat, in diesem Unrechtssystem des Nazistaates, vor allem mit dieser Frage sogar, nachher kann ich so viel Widerstand leisten, um auch einen Tyrannenmord zu begehen, also Hitler am Attentat an Hitler mich zu beteiligen. Er war ganz geprägt von der lutherischen Tradition, nämlich auch die Ordnung und die Staatsmacht erstmal anzuerkennen. Eine Folge von Römer 13. Und seine Entscheidung letztendlich hinzusagen, nein, es gibt höhere Ziele, als auch der staatlichen Ordnung zu gehorchen, wenn diese staatliche Ordnung also offensichtlich selbst gegen den Willen Gottes verstößt. Aber ein unheimliches Ringen. Und das Luthertum hat, soweit ich das verfolgen kann, in der Kirchengeschichte immer eher gehalten an, alles, was von der Obrigkeit kommt, zu tun und einzuhalten und nicht so schnell zu kritisieren. Etwas, was man bis in die jüngste Geschichte, meine ich, beobachten kann, in der Nazizeit auch, da war die sogenannte bekennende Kirche die Minderheitenkirche. Die deutschen Christen waren viel stärker, die mitgespielt haben und sich an den Staat möglichst weit angelehnt haben und nicht protestiert haben, sondern höchstens ganz leise. Mit der Nazizeit ist immer ein gutes Beispiel. Ich überlege, vielleicht nehmen wir auch noch ein aktuelleres. Die Corona-Zeit. Ein ganz heißes Eisen. Und ich habe auch keine Ahnung, wie Sie darüber denken, jetzt mit den Corona-Maßnahmen, wie das umgesetzt wurde, waren die legitim oder nicht, wie hat das Robert-Koch-Institut sich verhalten und. Keine Ahnung, wie das hier die Einzelnen sehen. Wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie wir alle so unterschiedlich auch denken. Es gab eine deutliche Tendenz der Landeskirche zumindest, sich möglichst an die staatlichen Verordnungen, an die Verfügung, wie es immer so hieß, zu halten. Ziemlich genau, wie setzt man das jetzt um im Kleinen und macht das dann. Da war der Druck so gespürt, wir müssen uns staatskonform verhalten, auch wenn uns vielleicht mal irgendwas nicht einleuchtet. Es ist auch richtig, sich grundsätzlich an was erstmal zu halten, bevor man absolutes Chaos hat. Und erst heute in der Nachsicht ist es immer einfacher zu beurteilen, was richtig und was falsch war. Obwohl bei Corona muss ich sagen, ich finde es auch im Nachhinein nicht einfach, was richtig und was falsch war. Aber die Tendenz war erstmal da von der Landeskirche. Vor Ort haben wir die Sachen manchmal etwas anders ausgelegt und haben, glaube ich, etwas mehr Freiheit mit ins System reingebracht und nicht alles hundertprozentig durchgezogen, worüber ich im Nachhinein auch ganz froh bin. Also zum Beispiel eine Sache, ich weiß nicht, ob Sie sich noch alle erinnern, es war zu Zeiten, da konnte eigentlich niemand auf den Friedhof gehen. Wir haben eben gerade gehört, Beerdigung von einem ganz wichtigen, geschätzten Gemeindemitglied. Es gab Zeiten, da hätten nur 10 Leute mitgehen dürfen. Ich weiß nicht, ob Sie sich immer noch daran erinnert. Extrem harte Zeiten. Vielleicht musste jemand selber darauf verzichten, zum Friedhof zu gehen in genau dieser Zeit. Das ist etwas, was mir zu der Zeit nicht eingeleuchtet hat, weil man das ja auch draußen machen konnte. Selbst wo wir nicht wussten, wie sich das alles überträgt und wie schlimm das alles ist mit diesem Virus. Aber draußen? Oder dass Redner auch draußen eine Maske tragen sollten, wenn sie reden? Na, das haben sie ziemlich schnell abgeschafft, nachdem ich da angerufen habe. Aber das sind alles Schwierigkeiten, die wir hatten, wo man immer überlegen muss, folgt man dem Staat oder sagt man, es gibt anderes, was wichtiger ist. Ob das jetzt der Status Confessionis ist, also so eine entscheidende Glaubensfrage, mit wie viele Leute auf dem Friedhof können, dürfen, kann man auch drüber diskutieren. Aber dahinter steckt die Frage, was kann der Staat und was nicht? Wo kann er die Freiheit mit begrenzen und wo darf er es nicht? Corona stellt noch für viele Fragen. Ich bin auch im Gespräch mit Menschen, die bei den Montagsdemos mit auf die Straße gegangen sind, die auch größtenteils, glaube ich, eine sehr unterschiedliche Meinung haben zu der meinen. Aber was uns eint, ist auch der Wunsch, dass das natürlich aufgearbeitet wird. Dass genau geguckt wird, war das alles richtig, zum Beispiel, was das Robert-Koch-Institut gemacht hat. Und in Klammern gesagt, ich meine, die haben die sozialen und die psychischen Folgen unterschätzt. Also besonders hin auf Schule, auf Universität, auf viele Ausbildungsbereiche und hin auch auf die Friedhöfe. Aber das ist etwas, was man gucken muss. Auch die Aufgabe von Kirche sehe ich sehr kritisch. Da hätten wir auch lauter werden müssen, zum Beispiel, wo es um die Altenheime ging. Trotz der vielen Verstorbenen hier im Hans-Lilje-Heim um die 50, sehr, sehr tragisch, denke ich, wir hätten es den Menschen dort und den Angehörigen viel mehr überlassen müssen, welches Risiko sie eingehen und das nicht kategorisch setzen, was sie dürfen, also wann dürfen sie besuchen, beziehungsweise gerade nicht besuchen. Aber das sind alles Folgen, auch nachher, wie man damit umgeht, aus Römer 13. Folgen wir diesen staatlichen Gewalten oder nicht? Paulus hat sie auf Steuern und Zoll bezogen, nicht auf alles im Leben. Er wollte klare Handlungsanweisungen geben für die junge Gemeinde in Rom. Haltet euch erstmal an Steuern und Zoll, gebt dem Staat, was ihm zusteht, und er sagte, tut Gutes. Also keine Staatstheorie, kein grundsätzliches Verhältnis Kirche oder junge Gemeinde zum Staat, keine Denkschrift, nein, ganz praktische Hinweise für den Alltag. Und das wird in den nächsten Sätzen von Paulus deutlich, die eigentlich gar nicht zu diesem Vorschlag des Predigttextes gehören, aber für mich ganz wichtig sind, weil nämlich hier rauskommt, glaube ich, was Paulus wirklich meint, worum es ihm nachher geht. Er sagt nämlich danach, ab Vers 8, bleibt niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben. Denn wer seinen Mitmenschen liebt, hat das Gesetz schon erfüllt. Dort steht, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Diese und all die anderen Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wer liebt, tut seinem Mitmenschen nichts Böses an, darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Paulus wollte den jungen Christinnen und Christen, jung im Sinne nicht vom Alter, sondern von Glaubenserfahrung. Er wollte ihnen was an die Hand geben, wonach die im Alltag sagen, ihr Leben, ihren Glauben leben können. Er wollte keine Staatstheorie, sondern er wollte sagen, so könnt ihr den Willen Gottes tun, indem ihr nämlich den Nächsten liebt. Lasst euch davon leiten und dann geht die ganze Sache schon gut. Ob das immer so einfach im Leben ist, ich glaube, da gibt es so einige Diskussionen drüber, was in bestimmten Situationen dann wirklich dran ist und was Nächstenliebe auch immer im Einzelfall dann bedeutet. Aber als Orientierungsschnur, denke ich, haben wir weiterhin nichts Besseres, uns danach zu verhalten als Christenmenschen. Das ist aus meiner Sicht das, woran wir uns leiten lassen können, auch von Paulus, tu Gutes und liebe deinen Mitmenschen. Und gibt es dann doch die große Frage, es gibt staatliche Verordnungen, wonach orientieren wir uns? Dann gibt es auch immer noch das Miteinander, das wir haben in dieser Gemeinde, in den anderen Gemeinden, um uns zu vergewissern, sind wir da auf dem richtigen Weg und uns dann auch einzusetzen für andere. Auch nicht zu schweigen, auch etwas, ich habe es eben schon ausgeführt, wo ich denke, die Landeskirche bis hin in die mittlere Ebene, also auch der Superintendent, hätte bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch deutlicher einstehen müssen für diejenigen, die besonders betroffen waren, gerade in der Corona-Phase. Und es wird wieder andere Themen geben, wo es auch dran ist, auch bei uns in Wolfsburg und Umgebung. Aber die Leitschnur muss bleiben, dass es geht um die Liebe zum Mitmenschen und natürlich zu Gott. Lasst uns auch das, was da alles noch mitschwingt für uns, all unsere Gedanken, auch unsere Fragen, dann mit ins Gebet nehmen. Ich werde für uns ein Gebet mitsprechen und wir können dann alle auch ins Vaterunser mit einstimmen. Allmächtiger Gott, du Herr allen Geschehens, hab Dank für die Freiheit, die wir erleben dürfen, jeden Sonntag, den wir Gottesdienst feiern, an jedem anderen Tag, wo wir unseren Glauben auch anderen weitergeben können, bezeugen können und wo wir auch als Kirche gehört werden. Hab Dank, dass wir auch auswählen können, wer uns politisch vertritt und das Land regiert. Erhalte uns diese Freiheiten und Rechte und stärke diejenigen, die Macht und Einfluss haben, damit sie diese Macht und den Einfluss zum Guten und zum Wohl für alle einsetzen. Sei mit denen, die unter ihren Regierungen, ihren Systemen leiden, die benachteiligt werden, die Unrecht erfahren, die in Kriegs- und Krisengebieten unserer Welt leben, Menschen auch in demokratischen Ländern, die nicht zu ihrem Recht kommen. Sei mit ihnen und sei mit uns in unseren ganz persönlichen Krisen. In den Zeiten der Herausforderung schenke uns Glauben, Hoffnung und Liebe im Überfluss, damit wir auch anderen daran Anteil geben können und Zeuginnen deiner Liebe sind. All das, was uns bewegt, legen wir in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.